Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.
Kannst du Wirtschaft, Thomas Heilmann?
Ich denke schon, schließlich komme ich daher.
Das sagt Thomas Heilmann, er ist Bundestagsabgeordneter und Kandidat der CDU im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf. Ich bin Ralf-Michael Löttgen vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Herr Heilmann, Steglitz-Zehlendorf gilt gemeinhin als wohlhabender Bezirk. Man denkt an Wannsee, Botanischer Garten, Dahlem, Freie Universität. Wie ist denn die Wirtschaft strukturiert in Ihrem Wahlkreis?
Also es gibt eine gewisse mittelständische Wirtschaft, aber nicht so wahnsinnig viel. Innerhalb Berlins ist mein Wahlbezirk eher ein Wohnbezirk als denn ein Arbeitsbezirk.
Auf Gesamt-Berlin betrachtet hat natürlich die Corona-Pandemie die letzten anderthalb Jahre wahnsinnige Auswirkungen gehabt, insbesondere Branchen wie Einzelhandel, Gastronomie. Kleine Dienstleister, Tourismus, der für Berlin sehr wichtig ist, sind fast komplett zum Erliegen gekommen. Wir laufen jetzt in so eine vierte Welle rein. Ist die Pandemie trotzdem jetzt langsam zu Ende oder müssen wir Ihrer Meinung nach da noch mit weiteren Maßnahmen rechnen?
Na, wenn ich das so genau wüsste. Also die Verläufe in anderen Ländern, denen es schlechter geht als uns, was die Zahlen anbetrifft und auch was die Wirtschaftslage anbetrifft, machen einem in einigen Bereichen natürlich Sorgen. Ich denke ganz besonders an Israel. Aber wir machen das ja alle das erste Mal. Unser fester Vorsatz, ehrlich gesagt aller Parteien, nicht nur der CDU, ist bloß keine weiteren drastischen Maßnahmen, also ein bisschen Maske tragen und so, ja, aber und möglichst alle impfen, weil es dann auch nochmal weniger risikoreich wird. Aber würde ich das heute fest versprechen? Nein, weil ich nicht weiß, wie die Lage wird. Wenn die Lage so bleibt, wie sie jetzt ist, wird es auf keinen Fall Maßnahmen geben.
Naja, mit dem Versprechen, keine Läden mehr zu schließen, hat sich ja schon ein anderer führender Politiker nicht mit Ruhm bekleckert in der Vergangenheit. Insofern kann ich das nachvollziehen. Werden wir da weitere staatliche Hilfen brauchen? Oder glauben Sie, dass
die werden noch kommen? Also ich bin über die Resilienz, also über die Festigkeit der Branchen in meinem Wahlkreis, gerade der Gastronomie, positiv überrascht. Denen geht es natürlich schlecht, aber sie überleben weitgehend, leider nicht alle. Es gibt Branchen, um die ich mir langfristig mehr Sorgen mache als um die Gastronomie, weil irgendwann wird diese Pandemie ja hoffentlich zu Ende sein und dann werden die Leute auch wieder in die Gaststätte gehen und auch der Tourismus wird zurückkommen. Aber die Reisebranche, die Reisebürobranche, das wird richtig haarig. Ich glaube auch, dass bis die Events in dem Maße wieder stattfinden werden, da wird auch die Kultur, gerade die nicht staatlich finanzierte Kultur, also da gibt es schon ein paar Bedenken. Interessanterweise, wenn Sie die Statistiken lesen, betrifft es 8% des Bruttoinlandsprodukts und die anderen 92 stehen eher sehr, sehr gut da. Das größte Problem für die ist, dass sie keinen Nachschub kriegen und dass sie Fachkräftemangel haben. Die sind extrem gut durch die Pandemie gekommen, was übrigens auch gut für die Gastronomie und die Kultur ist, weil wenn die anderen Geld verdienen, dann können die da auch wieder Geld ausgeben. Also insofern ist das eine wirklich gute Nachricht und Deutschland ist eindeutig eines der Länder, die am besten durch die Krise wirtschaftlich bisher gekommen sind.
Berlin ist ja ein traditionsreicher Standort auch für Medizin und Forschung. Gesundheitswirtschaft ist ja auch stark in den Fokus gerückt, Beispiel BioNTech. Lässt sich da in Berlin noch was verbessern als Standort?
Jede Menge. Also Berlin hat da einiges erreicht. Ich finde, die Wirtschaftspolitik kümmert sich zu wenig darum. Da ist mehr Potenzial. Und das ist natürlich, also Gesundheit ist eine totale Zukunftsbranche. Und deswegen stände es Berlin gut an, aus seinen Stärken, die Universitäten, die Charité, mehr zu machen, als heute möglich ist.
Sie waren, bevor Sie in den Bundestag gewählt wurden, Justiz- und Verbraucherschutzsenator hier in Berlin, sind aber ja als Quereinsteiger in die Politik gegangen, haben vorher eine ganze Reihe von Startups entweder selber mitgegründet oder finanziert. Auch diese Startup-Ökosystem, will ich es mal nennen, hat ja schwer gelitten unter Corona.
Ja, weniger als man denkt. Die haben ja gerade gestern, hat Herr Franzke bekannt gegeben, dass wir auch in Corona-Zeiten 4.000 Jobs aufgebaut haben als Branche. Das hat sich ja sozusagen von alleine entwickelt. Der Senat hat nichts getan. Es gibt einen Faktor, der eigentliche Grund für den Aufschwung ist, und das ist die Blue Card, die damalige Arbeitsministerin von der Leyen eingeführt hat, mit der Programmierer, vor allen Dingen aus Osteuropa, legal hierher kommen konnten. Davon sind Tausende gekommen und die haben eben ganz viele Anschlussjobs geschaffen. Wenn ein Startup hier Programmierer hat, dann ist das ein echter Standortfaktor, zumal alle anderen Bereiche auch gerne in Berlin sind. Und nicht umsonst, seit 5 Jahren fordert der kalifornische Startup-Digitalverband, dass die Green Card umgebaut werden soll nach deutschem Vorbild der Blue Card. Das war unter Donald Trump völlig unrealistisch. Ob Joe Biden das macht, weiß ich nicht, sieht im Moment nicht so aus. Das heißt, wir haben mit diesem Blue Card-System einen Standortvorteil der allerersten Güte, von dem kaum jemand was weiß, aber der ist praktisch sehr relevant.
Ich hatte mir jetzt gedacht an Startups, die ja häufig in kleinen Räumen starten mit vielen Leuten in Großraumbüros, das war ja gerade während des ersten Lockdowns ja wahrscheinlich sehr schwierig.
Die arbeiten ja digital per se. Die sind sehr gut damit klargekommen, mit dem Remote-Arbeiten. Also ich habe sehr viele besucht. Ich komme ja daher. Ich kenne natürlich Dutzende von Unternehmern. Und Smava zum Beispiel kommt ja aus Berlin, hat 800 Mitarbeiter, ist ja so eine Kreditplattform. Die haben am Anfang der Pandemie für 1 Million ein großes VPN-Netzwerk gekauft. Das ist dann praktisch eine Online-Bank und haben ihren Mitarbeitern den großen Desktop mit einem Möbelunternehmen nach Hause gefahren. Und das hat wunderbar geklappt und Smava wächst und gedeiht. Also, und viele wollen eigentlich gerne ihren Computer zu Hause behalten und einen im Büro haben und dann mal so und mal so arbeiten und dahin entwickelt sich das auch.
Ja, gerade. Zukunft der Arbeitswelt. Nicht nur bei Startups, sondern grundsätzlich, denke ich, wird da viel bleiben.
Na klar.
Bei Homeoffice.
Was ein riesen Vorteil ist.
Ja.
Ja, also die Politik muss ein Thema unbedingt klären, habe ich nicht bei Hubertus Heil durchsetzen können. Dieses verteilte Arbeiten gilt ja nicht nur in Deutschland, sondern das gilt ja über Ländergrenzen hinweg. Also es gibt Schweizer, die bei einem deutschen Unternehmen arbeiten, aber die Hälfte der Arbeitszeit in Barcelona verbringen und dann auch noch mehr als 25% in England. So, dann nach welchem Sozialversicherungsrecht werden die eigentlich versichert? Ja. Nach dem Deutschen, nach dem Schweizer, nach dem Spanischen oder dem Englischen? Alles unklar. Das müssen wir dringend klären. Die sollen ja sozialversichert sein. Es geht ja nicht darum, dass die da Geld sparen, aber es muss einfach nur klar sein, wie das geht. Weil das nochmal einen enormen Vorteil für die Unternehmen ist, dass sie Experten einstellen können, die aus familiären oder sonstigen privaten Gründen nun mal gerne in Barcelona leben. Und man ihnen sagt, bleib doch da einfach, arbeite von da und komm halt einmal im Monat hergeflogen, um auch persönliche Meetings möglich zu machen. Rest
ja, aber auch da ist die EU dann gefragt als Rahmengeber.
Ja, das ist auch eine Aufgabe des deutschen Staates, weil die deutsche Sozialversicherung ja die erste ist, die Zugriff auf das deutsche Unternehmen gibt. Und eigentlich müssten wir den Unternehmen erlauben zu sagen, okay, wenn er sozialversicherungspflichtig in Barcelona ist, was eine Menge Sinn macht, weil er wird ja wahrscheinlich da krank und deswegen braucht er dort eine Krankenversicherung. Also da muss man sich aber eine intelligente Lösung, es geht gar nicht darum, dass sie so günstig ist, sondern dass es einfach nur klar ist. Ja. Und einfach.
Nochmal zurück zu Berlin. Einer der größten Zankäpfel hier ist ja die Verkehrspolitik. Stichwort Energiewende, Elektromobilität. Da sind viele sehr, sehr skeptisch, dass das in den nächsten Jahren gelingen wird, in Millionen Stückzahlen auf Elektroautos umzustellen, auch wegen der fehlenden Infrastruktur, Ladesäulen, etc. Gerade hier in Berlin sind ja viele Dienstleister und Gewerbetreibende auf Fahrzeuge angewiesen, die auch funktionieren, die auch fahren bei Wind und Wetter. Hat der Verbrenner da tatsächlich keine Zukunft mehr in der Stadt?
Nein, hat er nicht und ist auch nicht nötig. Wir werden nach meiner Einschätzung 2023, 2024 ein Verfügbarkeitsproblem bei Elektroautos bekommen, weil ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass viele Leute dann noch einen Verbrenner kaufen. Schon heute, 2021, ist das Fahren mit dem Elektroauto günstiger als das Fahren mit dem Verbrenner. Das liegt daran, dass sie keine Steuern zahlen, dass der Strom günstig wird, dass überhaupt die Verbrauchskosten niedriger sind. Die Anschaffung ist noch ein bisschen teurer. Sie kriegen aber ja 6.000 plus 3.000 Euro Zuschuss. Der ADAC hat es ausgerechnet, es ist eindeutig, Elektrofahren ist schon jetzt günstiger. Und das werden die Leute kapieren. Das wird übrigens auch noch günstiger werden und übrigens wird Benzin teurer werden. Also insofern läuft die Schere immer weiter auseinander. Und wenn Sie dann noch bedenken, dass wenn Sie sich einen Neuwagen kaufen, Sie ja irgendwann den als Gebrauchten vielleicht auch wieder loswerden wollen. Und das heißt, wenn Sie 2023, 2024 sich ein Auto kaufen wollen, das 2030 loswerden, das wird aber schwierig. Also das ist eine Hauptsorge. Ja, wir haben noch ein Ladeinfrastrukturthema, aber die Laufzeiten werden immer länger. Das wird der Markt schon regeln, weil das ist ja jetzt auch kein, also wir müssen ja nicht zum Mond fliegen, um nochmal ein paar mehr Ladesäulen irgendwo hinzustellen. Mhm. Sinnvollerweise werden auch Tankstellen zu Schnellladestellen, bei deren Geschäft wird ja sehr abnehmend.
Geben die Stromnetze das her?
Ja, natürlich geben die das her. Wir müssen das ausbauen, aber auch das ist gut machbar. Gerade weil Elektroautos, wenn sie zu Hause stehen oder in den Garagen vom Arbeitgeber, wenn sie intelligent sind, ja ihren Ladevorgang netzgesteuert auch mal unterbrechen können. Also das Problem des Stroms ist ja nicht die allgemeine Verfügbarkeit von Strom, sondern die Schwankung. Und natürlich können sie sagen, okay, ich nehme eine Tarifstufe günstiger, ich stehe sowieso 8 Stunden, da muss eigentlich nur 1 Stunde laden, soll auch der Netzbetreiber entscheiden, wann das genau aufgeladen wird. Sie müssen auch nicht ständig, wenn sie im Stadtverkehr fahren, mit einem voll aufgeladenen Auto fahren. Mhm. Das ist ja gar nicht nötig.
Also ich habe unlängst mal so eine Sendung gesehen mit dem Harald Lesch, Journalist, Physikprofessor, der ausgerechnet hat, das gesamte deutsche Stromnetz wäre in der Lage, 200.000 Elektroautos gleichzeitig zu laden. Und der sagt eben auch, dass dieser Strom verfügbar sein muss. Für diese Autos ist es dann nicht utopisch, von Millionen Elektroautos auszugehen in den nächsten Jahren, bevor wir nicht diese Struktur umgebaut haben, also die Stromnetze haben und auch den Strom erzeugen.
Also 200.000 Auto gleichzeitig laden, heißt ja, dass ich locker 2-3 Millionen Autos schon heute haben könnte, weil die maximal 10% der Zeit laden. Da sind wir noch nicht. Wir müssen das ausbauen. Ehrlich gesagt, die größte Herausforderung werden die Genehmigungsprozesse werden für fossilfreien Strom. Also ich meine, das ist ja alles witzlos, wenn wir dann den Strom aus Kohle produzieren. Dann ist ja irgendwie, klar, ist der ganze Witz ja weg. Und Wind und Sonne ist sehr, sehr günstig geworden. Das geht alles ohne Subventionen und ohne staatliche Unterstützung. Aber alle sind für mehr erneuerbare Energien, es sei denn bei mir vor der Haustür. Und das Problem müssen wir dringend angehen. Ich stelle mir vor, die CDU schreibt das ja auch in ihrem Wahlprogramm, dass wir zum Beispiel an Autobahnen in ganz anderem Umfang, 100 Meter rechts und links von der Autobahn darf ich ja sonst nichts bauen. Mhm. Und ehrlich gesagt, Tierhaltung ist da auch nicht wirklich gut. Das heißt, man sieht es ja jetzt schon manchmal, dass man da Solarfelder hat. Wenn wir nur das machen, würden wir, das konsequent in Deutschland, würden wir unsere fossilfreien Strom vervielfachen können. Wir müssen dringend klären, wie wir da mit den maritimen Gefechtsfeldern in der Nordsee umgehen. Die müssen wir ein bisschen verlegen, dass wir da mehr Offshore-Wind machen können. Und wir müssen den Windpark erneuern. Also heute ist ein Windrad sehr viel effizienter, sprich es produziert praktisch mit einer gleich aussehenden Anlage 4-mal so viel Strom wie ein altes Windrad. Das heißt, wir können auch den Windstrom ohne wesentliche neuen Standorte vervierfachen.
Ländlicher Raum, Güterverkehr, nochmal zurück zum Verbrenner, synthetische Kraftstoffe sauber hergestellt, ist das eine Alternative? Man kann die von der Infrastruktur nutzen.
Es gibt viele Vorteile. Wir werden synthetische Kraftstoffe ganz sicher für den Schiffsverkehr und den Flugverkehr brauchen. Insofern sollten wir mit voller Kraft das entwickeln. Ob wir das auch für den Schwerlastverkehr brauchen, ist umstritten. Also alle Autohersteller und wirklich alle weltweit sagen, die Kleinlaster, also das Postauto, das da Pakete bringt, die werden alle elektrisch, da wird kein einziges mit Wasserstoff oder so fahren. Mercedes und Volvo investieren Milliarden, um im Schwerlastverkehr Brennstoffzelle, Wasserstoff, E-Fuels zu untersuchen. Und wenn ein Privater investiert, sollte der Staat das sehr wohlwollend angucken, in dem Wissen, dass das nicht sicher ist, ob das klappt oder nicht. Und gleichzeitig wird es eine Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs geben. Volkswagen und auch Tesla sind fest davon überzeugt, dass man alles mit Batterien machen kann. Das ist ein Technologiewettbewerb. Da sollte der Staat sich neutral verhalten und sagen, Wettbewerb ist doch super.
Ja, Technologieoffenheit, Stichwort, ja. Zum Abschluss wie immer noch ein Thema aus den Reihen unserer Mitgliedsverbände, Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste, das Thema Bargeld. Bargeld ist ja nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel in Deutschland, wenn auch ein bisschen rückläufig. Hat Bargeld nicht trotz aller Digitalisierungskomponenten viele Vorteile? Ich denke auch gerade an den Verbraucherschutz, Stichwort Datensammlung, Anonymität.
Ja, hat Vorteile. Niemand redet darüber, dass wir es abschaffen. Wir überlegen uns, ob wir das Bargeld in großen Mengen, also ich zahle 20.000 Euro mit Bargeld, also ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe öfter mal was für 20.000 Euro und mehr gekauft, aber ich habe das noch nie in meinem Leben bar bezahlt. Ich wüsste auch nicht, warum. Mir wäre es ja schon schlicht zu gefährlich, es durch die Stadt zu tragen.
Und dafür gibt es ja Transportdienste, die das für Sie übernehmen.
Ja, aber warum will ich das überhaupt in bar bezahlen? Das ist doch total umständlich. Ja, und ich meine, ich kaufe ja nichts, ohne dass ich in diesen Größenordnungen, also ich kaufe ja dann ein Auto oder so, da habe ich doch sowieso einen digitalen Vertrag. Das mache ich ja nicht per Handschlag. Ja, also ich glaub, wenn ich Drogen kaufe, dann mache ich das vielleicht so, das tue ich aber nicht.
Geht doch nicht um die großen Summen, sondern um die Alltagszahlung.
Ja, das Alltagsgeschäft wird ganz sicher bleiben. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Nationen und sehr unterschiedliche Gebrauche. Es gibt Länder, also auch, ich rede jetzt nicht über China, wo das ja ein bisschen staatlich forciert wird, sondern über freie Länder, bei denen heute die Mehrzahl der Kleinkäufe, auch der Zeitungskäufe, nicht bar stattfindet, weil die dort das besser finden. Und dann gibt es Länder wie Deutschland, bei der sich sehr hartnäckig der Verbraucher an Bargeld hält. Ja, ich finde, Freiheit ist Freiheit. Also es soll doch jeder machen, wer will. Wir wollen nicht wissen, welche Zeitung Sie sich kaufen. Das ist doch TINF, dass wir das datenmäßig auswerten wollen. Und ob Sie die bar kaufen oder mit Apple oder Google Pay, das sollen Sie doch entscheiden. Und wir werden einfach beides machen. Dass das Bargeld wirklich abgeschafft wird, sehe ich also für die nächsten 30 Jahre nicht und weiter kann ich nicht gucken politisch.
Okay, also positives Signal, Bargeld bleibt. Hermann, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für den Wahlkampf und darüber hinaus. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn Sie bei nächster Gelegenheit wieder dabei sind. Tschüss.
Danke.
Hans du Wirtschaft, der Podcast zur Bundestagswahl.